Was sollen wir
das klippert bisschen.
Was sollen wir damit
können
machen?
Können Sie mir das als Geschenk also verpacken? Oh, das
also
ist
Papier
prima.
Oder möchten Sie nur ein Bändchen drum haben? Oder richtig weg?
Oh, bitte schön verpacken, ja.
Schön verpacken,
oder ja, wie ist es mit Bändchen nur?
Jetzt würde ich jetzt einfach nur ein Bändchen drum machen, weil Sie möchten es doch lieber ein Papier haben, ne? Spannend.
Ja, bitte, ja.
Dann machen wir das
ja,
ein wenig bitte. Spannend.
Mhm, ja, das wäre nett.
Rituale, Randale und Latte Macchiato. Der Wandel im Hamburger Schanzenviertel. Eine Reportage von Axel Schröder.
So, ich finde, dieses Papier passt auch ausgesprochen gut in der Farbe.
Abendsonne fällt in den kleinen Spezialitätenladen durch die offene Tür und das große Schaufenster. Die Luft im Laden, eine Mischung aus Marzipan, Schokolade, Kaffee, Keksen, Tee und Pralinen. Kurz vor 7 sind noch 3 Kunden im Geschäft von Dietlinde de Louise und Jutta Frank. Die beiden Schwestern, eine knapp unter, die andere knapp über 60, verkaufen Spezialitäten in zweiter Generation im Hamburger Schanzenviertel. Die Holzregale und Schubfächer stammen noch aus den 50ern.
Kommen wir zu unseren Trüffeln, das ist Standard. Die haben wir also über das ganze Jahr. Die macht einmal 3 Meister, einmal Neuhaus in Belgien. Dann haben wir die französischen Calissons. Dann haben wir die Fantasietrüffel, heiß begehrt. Und die legendären Salmi-Lollis. Und alles in diesen wirklich schönen Holzregals, die auch schon, also ich denke, vom alten Laden auch schon rübergekommen sind. Seit 53 Jahren, ganz schlicht.
Die Kleidung der Spezialitätenschwestern, elegant bis sportlich, ein Schuss Extravaganz. Jutta Frank im weißen Sakko mit hellgrünen, dünnen Streifen, die platinblonden Haare rechts und links mit Spangen hochgesteckt. Breiter goldener Gürtel, passende Schuhe. Ihre Schwester, die Linde de Louise, trägt riesige Stiefmütterchen auf dem beigen Jackett, eine moderne, eckige Brille, glattes, hellgraues, halblanges Haar. Das Geschäft liegt auf dem Schulterblatt der Meile, die Mittelpunkt des Viertels ist. Benannt nach dem großen Walknochen, der hängt an Eisenketten vorm Gasthof zum Schulterblatt, als Reklametafel. Den Gasthof gibt es nicht mehr, der Knochen hängt längst im Museum. Immer noch da ist die Straße und die verändert sich rasant.
Es ist lebendiger geworden, also es sind viel, viel mehr Menschen da. Es ist ja ein echter Tourismus geworden hier, ein Schanzentourismus oder Floratourismus, ne?
Dieser Flora-Tourismus lebt vom alten Varieté-Theater auf dem Schulterblatt. In den Glanzzeiten der Flora tritt der junge Johannes Heesters dort auf. Das weiße, prunkvolle Gebäude ist Zentrum der Straße, zieht Besucher ins Viertel. Damals lockt der Glamour die Menschen. Damals vor dem Zweiten Weltkrieg. Zerbombt im Krieg gammelt die Flora Jahrzehnte vor sich hin und soll in den 80ern durch einen Neubau ersetzt werden. Doch die Anwohner fürchten den Wandel zum Szeneviertel und wehren sich. Linke Gruppen besetzen die Opernhausruine und taufen sie die Rote Flora. Jutta Frank stützt sich auf den Kassentresen, Seitenblick aus dem Schaufenster. Sie erinnert sich.
Ich war auch, soll man mal sagen, gegen den Bau der neuen Flora. Das sage ich mal einfach so, weil wir gedacht haben, das wird nachher irgendwie so schnell mit McDonald's und mit allen Leuten hier. Und das wollten wir eigentlich nicht, aber eigentlich kommt dieser Prozess jetzt trotzdem irgendwo. Es wird doch so ein bisschen na, so ein Szeneviertel. Und irgendwo ist das zwar ein bisschen rausgeschoben worden, aber durch die ganze Gastronomie, durch die ganzen Geschäfte, es hat ein anderes Umfeld das Ganze hier irgendwo gekriegt. Ne?
Die Rote Flora liegt keine 50 Meter entfernt. Wie ein fauler Zahn steht sie da, zwischen 5-stöckigen Gründerzeitbauten. Die Fassade schmutzig, das große Portal mit Ziegelsteinen zugemauert, mit Graffiti besprüht. Rechts und links, wie auf Werbetafeln, stehen die aktuellen Parolen der linken Szene. Gegen den G8-Gipfel, für mehr besetzte Häuser. Besetzt ist die Flora schon lange nicht mehr, aber die linken Gruppen haben ein Nutzungsrecht, 3 Jahre noch.
Diese Gegend hat ja wirklich also Stadien durchlebt hier, dieses ganze Viertel, mit Drogensüchtigen, mit allem drum und dran, diese Flora. Das hat natürlich auch viele Touristen hierher gezogen. Wir haben ja früher gesagt, das sind die Drogentouristen, die sehen wollten, wie es drüben bei der Flora aussah, weil da ja die ganzen Drogensüchtigen waren. Und die sind ja nun alle so ein bisschen verbannt worden. Einige sind irgendwie geblieben. Tja, das ist irgendwo ein Werdegang über lange Jahre.
Vor Jutta Frank liegt eine bunte Tafel Schokolade. Eine Dame aus Süddeutschland lässt sie sich einpacken in dünnes Papier mit rotem Bändchen. Den Wandel vom früher bettelarmen Viertel treibt die Hamburger Politik seit Jahrzehnten voran. Aufwertung, Gentrifizierung heißt das Schlagwort. Die rote Flora ist vor allem der CDU ein Dorn im Auge. Hier tummeln sich Linksextremisten, hier werden politisch motivierte Straftaten geplant, so die Meinung. Doch ganz ohne das linke Zentrum, da ist sich Jutta Frank sicher, verliert das Viertel den Magneten, der für Gastronomie und Einzelhandel so wichtig ist.
Natürlich ist sie immer eine Attraktion und solange die da stehen wird, wird sie immer eine Attraktion sein. Also es werden ja hier Stadtführungen gemacht. Was ist, sie stehen in Trauben. In Trauben stehen sie vor diesem Flora-Gebäude. Die ist so in die Köpfe gegangen der Leute, dass einige hier schon gar aus dem Viertel Geschäft soll sagen, lass bloß die rote Flora stehen. Da, also umso mehr Leute kommen hierher. Also das ist irgendwie so.
Jutta Frank zieht das schmale rote Packbändchen über die scharfe Scherenklinge, kräuselt das Material, klebt den ovalen, hauseigenen Aufkleber aufs Geschenkpapier. Kurz nach 7 verabschieden die Spezialitäten-Expertinnen die letzten Kunden, hängen draußen vor der Tür die Reklameschilder ab, schließen den Laden.
So, jetzt ist Feierabend und wir gehen jetzt nach Hause. Es war wieder ein sehr schöner Tag mit sehr vielen netten Kunden.
Die beiden bleiben noch kurz stehen, plaudern, machen sich auf den Heimweg. Schräg gegenüber liegt die sogenannte Piazza, mit großen, glatten, steingrauen Platten gepflastert. 10 Meter breit, rund 200 Meter in der Länge. Ein Café neben dem anderen, Bars und Kneipen, Restaurants. Die Tische und Bierbänke fast voll besetzt, es gibt kaum noch freie Plätze. Frische Biere stehen auf den langen Holztischen, Rotweingläser, Limonaden. Die Hälfte der Gäste trägt Sonnenbrillen, alle sind zurechtgemacht. Altersdurchschnitt Anfang 30. Die Männer präsentieren trainierte Körper in engen T-Shirts und Jeans. Die Frauen zeigen Beine in Miniröcken, geordnete Frisuren und, wenn überhaupt, dezentes Make-up.
Was treibt mich hier? Der Alkohol. Frauen natürlich, die Bars, die Straße, die Leute. Hier ist Leben. Mehr als woanders.
Man weiß es nicht, schwer zu sagen, aber draußen sitzen sie auf jeden Fall schon mal gut. Schon mal ein guter Punkt, aber...
Weißt du, hier sind noch Frauen unterwegs. Ohne Ende Weiber. Scheiß die wandern, Alter. Ja, ohne Scheiß.
Hier sind die Restaurants und die Bars, die Leute sitzen draußen, gibt's Bänke, alles sehr entspannt.
Es hat ja schon fast mediterranen Flair, obwohl hier kein Wasser in der Nähe ist. Und man trifft sich hier. Ich finde das gut.
Der junge Mann nennt sich Eli Eidel, hat kurdische Wurzeln, schwarze Haare, ein gestyltes Kinnbärtchen. Eli Eidel sitzt auf einem Betonsitzklotz, nah an der kopfsteingepflasterten Fahrbahn. Auf der anderen Seite ragt das Flora-Gebäude in den blauen Himmel. Eine kleine Birke wächst 3 Meter über dem Boden aus dem Mauerwerk. Eli Eidel zieht sein weißes Baseball-Cappy ins Gesicht. Er weiß, worum es geht, auf dem Schulterblatt.
Die kommen hierher, weil ich denke mal so sehen und gesehen werden mäßig. Also was ich persönlich eigentlich nicht so gut finde. Also es ist halt super trendy. Wenn die Sonne scheint, dann kommen sie alle.
Und trinken tagsüber bei einem der 5 portugiesen Milchkaffee, der hier Galão heißt, oder Latte Macchiato. Abends gibt es vor allem Bier und Wodka Red Bull. Seit 5 Jahren verdoppelt sich die Kneipendichte auf der Schanze. Kleine Einzelhändler machen dicht, Bars und Restaurants eröffnen. Die Mieten steigen, sind mittlerweile teurer als im schicken, angrenzenden Eppendorf. 10 Mark netto kostet ein gemieteter Quadratmeter in den 90ern. Heute sind es fast 12 Euro. Rund 3 Jahre ist es her. Im Schanzenviertel wohnen Studenten, mittellose Autoren, sozial schwache Menschen, die linke Szene, Drogensüchtige. Gleich gegenüber, im Fixstern neben der Flora, können sie sich ihren Stoff spritzen, unter ärztlicher Aufsicht mit sauberem Besteck. Heute sitzen in den hellen Räumen vor der Kirschblüten-Fototapete getuchte Werber und Kreative, schicke Menschen mit Kaufkraft für Cocktails, frischen Apfelkuchen und Thunfisch-Sandwich.
Also früher war das die derbe verjunkt. Hier waren echt nur Junkies, da hinten gab es Fixstern, wie schon erwähnt. Eigentlich war es scheiße vorher. Es war natürlich Wohnraum, ein zentraler Wohnraum, den man sich auch leisten konnte, was jetzt natürlich schade ist, dass das nicht mehr so ist. Also früher konntest du einen Mercedes hier nicht hinstellen, der wurde kaputt gemacht. Und heute fahren hier Porsches rum und so. Muss man auch gucken, ob es nun positiv oder negativ ist, aber ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es sehr hip momentan. Schanze, Schulterblatt.
Eli Eidel steht auf, neues Bier holen, setzt im Gehen die große gelbe Sonnenbrille auf. Einer, der den Fixstern aus eigener Erfahrung gut kennt, ist Klaus. Klaus hat Feierabend, schlendert übers Schulterblatt, helle Jeans, Jeansjacke, weißes T-Shirt. Jeden Tag unterwegs im Schanzenviertel.
Ich war hier mal mit dabei, ja, aber das ist schon lange her. Mittlerweile, 5 Jahre, da war das hier, gab es den Fixstern noch. Seitdem ja nicht mehr, seitdem habe ich ja nur noch Methadon genommen und danach ja jetzt ja gar nichts mehr. Jetzt bin ich ganz durch mit dem Kram, ich habe gar keinen Bock mehr.
Klaus früher, lange braune Haare, zotteliger Vollbart mit Pappbecher auf Schnorratour. Ab und zu verdient er Geld, verkauft die Hinz und Kunst, das Hamburger Obdachlosenblatt. Klaus heute raspelt kurze Haare, rasiertes Kinn, klarer Blick. Geld verdient er als Hausmeister um die Ecke im alteingesessenen, alternativen Hotel Schanzenstern. Mit dem neuen Publikum kann er nicht viel anfangen, zu viel Schaulaufen, sagt der Hausmeister, grinst breit aus seinem zahnlosen Mund. Bald kriegt er neue Zähne, die alten hat das Heroin zerfressen.
Ich meine, sie haben schon eine Menge gemacht hier für Stadtviertel, da muss man ganz ehrlich sagen, überall neu gebaut und so. Das ist okay, aber du hast nur noch Einschränkungen, du darfst noch nicht mal mehr im Park, noch nicht mal mehr grillen. Das durfst du vorher machen, das darfst du jetzt auch nicht mehr und bald darfst du noch nicht mal mehr ohne Hut in der Einbahnstraße laufen, weißt du? Ist das so.
Klaus grüßt rüber zur anderen Straßenseite, kennt das halbe Viertel, nickt kurz, verabschiedet sich mit einem kräftigen Schulterklopfen. Langsam wird es voller auf dem Schulterblatt. Junge Männer und Frauen strömen die angrenzende Susannenstraße hoch, halten Ausschau nach Bekannten und freien Sitzplätzen, stehen in großen Trauben vor den Bars. Uhr, in der Flora liegt ein DJ auf. Auf der Betonrampe zum Seiteneingang stehen Jugendliche. Quatschen, flirten, trinken Bier. Tragen schwarze Klamotten, Kapuzenpullis. Auch in schwarz, rotblond gelockt, steht Arthur an der Rampe, will nicht reden. Arme verschränkt vor der schmalen Brust, schüttelt den Kopf. Er lässt sich überreden.
Im Schanzenpark ist das mittlerweile eigentlich gang und gäbe, dass Menschen, die dort mit ihren Hunden unterwegs sind, unter fadenscheinigen Begründungen angehalten werden und ihnen gesagt wird, entweder sie sind nicht auf dem Weg gelaufen, sie haben herumgelungert, ihr Hund war nicht angeleint. Es gibt da die abwegigsten Begründungen wirklich, unter denen dann letztendlich diese polizeiliche Maßnahme des Platzverweises durchgesetzt wird.
Der junge Autonome hält beim Reden strengen Blickkontakt. Er blinzelt wenig, hat ernste Augen. Die Polizeipräsenz im Schanzenpark, erklärt er, ist schon seit Jahren hoch und sie hat Gründe. Dealer und Drogensüchtige werden vertrieben und seit 1,5 Jahren bewacht ein Dutzend Beamte das Bauwerk, vor dem besonders die linken Schanzenbewohner warnen, einen 100 Jahre alten, 1961 stillgelegten Wasserturm. Keine 500 Meter vom Schulterblatt entfernt thront der alte Wasserspeicher mitten im Park, auf einem Hügel, umsäumt von alten Linden. Noch sind die millionenschweren Umbauarbeiten nicht abgeschlossen, aber im Juni soll alles fertig sein. Mitten im Schanzenpark eröffnet dann ein 5-Sterne-Hotel im Turm. Unzählige Demos der Gegner, Klagen vor Gericht, Unterschriften, Aktionen und Anschläge militanter Gruppen ändern nichts daran. Der Park wird nobler. Aber Arthur denkt nicht ans Resignieren, ist guter Hoffnung, will den Hotelbetrieb stören.
Was wohl auch klar ist, ist, dass der Widerstand gegen das Hotel sicherlich auch weitergehen wird. Und da sind noch einige Fragen offen, denke ich. Utopie wäre sicherlich, dass dieser Trend der Umstrukturierung ein Stück weit wieder zurückgedreht werden könnte und dass es wieder sich ein wenig diesem Zustand annähert, den es mal gehabt hat.
Jetzt blickt der autonome Arthur doch etwas unsicher. Die Utopie ist fern und die ersten Flora-Gänger fangen an, auf der Straße zu tanzen. Arthur muss los. Ein Fußball fliegt aufs Schulterblatt, 5, 6 Jugendliche in Schwarz stürmen hinterher, kicken mitten auf der Straße. Dann geht es weiter. Die Autonomen spielen Wer hat Angst vorm schwarzen Mann, rennen von einer Straßenseite auf die andere. Taxis bremsen, hupen, Flaschen fliegen auf vorbeirollende Autos, zerplatzen auf dem Pflaster. Und erst nach 5 Minuten rückt die Staatsmacht an. 3 Mannschaftswagen halten am Kannstein, in voller Montur steigen die Polizisten aus, reihen sich vor den kleinen Bussen auf, bleiben stehen. Die Flaschenwürfe hören auf. 10 Minuten bleibt die Polizei, steigt wieder in die Wägen, fährt davon in aller Ruhe. Sofort fliegen Bierflaschen und Böller hinterher. Die Autonomen nehmen es als Punktsieg. Dreimal wiederholt sich das Spiel, dann marschiert die Polizei los, sperrt den Zugang zur Roten Flora. 30 Beamte stehen Seite an Seite, ziehen den Zorn der autonomen Partygänger auf sich. Gelassen, breitbeinig und unbeeindruckt.
Ja, aber hallo, ich kann nicht mal hier durchgehen.
Nee.
Ich bin ein freier Bürger, Entschuldigung mal.
Ja, jetzt ist hier gesperrt.
Wieso, warum sagen Sie es, erklären Sie es mir doch mal.
Ich habe Ihnen gerade erzählt, weil hier ein Polizeieinsatz stand.
Ja, warum, was soll der Polizeieinsatz?
Weil die Leute daneben genommen haben, die haben geworfen, deswegen stehen
wir. Ja, aber hier, ich werf doch nicht. Also, nee, lassen Sie mich durch.
Richtig.
Es gibt ja keinen Grund dafür.
Doch, gibt es, deswegen stehen wir doch hier.
Ihr Name, Dienstnummer?
Bitte?
Großer Krawall bleibt aus in dieser Nacht. Der jugendlich-revolutionäre Elan hält sich in Grenzen. Kein Wasserwerfer fährt auf. Die Beamten bleiben ruhig. Arthur berichtet von 4 Festnahmen, aber die Party in der Flora geht weiter und die Galant-Fraktion von gegenüber nimmt sowieso keine Notiz vom kleinen Radau.
Können Sie sich ja mal vorgesetzen. Der kann Auskunft geben.
Ja, holen Sie ihn her.
Tage später, mittags im Schanzenpark. Unten am Hügel lösen Polizisten in ihrem Bulli. Der Himmel ist blau, die Sonne steht hoch. Rings um die Hotelbaustelle zieht sich der Bauzaun, steht wackelig in Betonklötzen. Der Weg führt nach oben durch einen Spalt im Bauzaun. Dunkelblaue Stahlcontainer stehen 2 Stockwerke hoch übereinander. Dicke, schmutzig schwarze Stromkabel liegen im Staub. Ein Rasensprenger wirft sein Wasser auf den frisch gepflanzten Rhododendron. Im Turm wartet Hoteldirektorin Annette Hammer im hellen Kostüm mit leicht getönter Sonnenbrille und präsentiert die noch unfertige Nobelherberge mit über 200 Zimmern.
Da gehen wir lieber nicht, wir gehen andersrum.
Wir stehen jetzt im alten Gewölbe des alten Wasserturms. Diese Gewölbe, müssen Sie sich vorstellen, sind über 100 Jahre alt.
Den Kopf in den Nacken gelegt, bestaunt die 47-jährige brünette Frau die roten Ziegel. Kathedralenartig, rote Spitz laufen die Decken zusammen. Die Direktorin ist auf dem Weg nach oben zu den 2 Turmsuiten unterm Dach. Noch sind die Fahrstühle mit vollgekritzelten Spanplatten verschalt. 10 Sekunden dauert die Fahrt in den 17. Stock. Die Hoteldirektorin schiebt geübt ihre Magnetkarte in den Türöffnerschlitz zur Turmsuite, tritt ein, drückt auf Knöpfe an der Wand. Die Jalousien rollen sich auf, geben den Blick frei auf Hamburgs Westen aus 50 Meter Höhe.
Wir haben hier die berühmte freistehende Badewanne, speziell integriert die Halterung für den Sektkühler. Und hier putzen Sie sich die Zähne praktisch hier und schauen auf die Stadt. Also sowas Spezielles haben wir, glaube ich, in Hamburg nicht. Jedenfalls wüsste ich nicht davon.
Annette Hammer steht ein paar Sekunden still, blickt in die Ferne. Für 990 Euro pro Nacht können Hotelgäste die Suite buchen. Erste Bestellungen liegen vor. Die Direktorin steigt die Wendeltreppe wieder hinunter, lässt die Jalousien wieder vor die großen Scheiben rollen. Klar bekommt sie mit, dass sich Protest regt gegen ihr Hotel. Aber die Bedenken der Hotelgegner versteht sie nicht. Schließlich steigen die Mieten im Viertel schon lange. Daran, sagt Annette Hammer, ist doch das Hotel nicht schuld. Und der Park soll so bleiben, wie er ist, mit Trommeln, Musik und voller Menschen.
Wir wollen den Park überhaupt nicht verändern. Wir planen weder einen roten Teppich durch den Park noch einen Zaun am Eingang zum Park. Im Gegenteil, es bleibt alles so, wie es ist. Ich würde mich freuen, wenn der Park lebt, wenn der Park weiterlebt, friedlich lebt. Und wenn die Trommeln da sind und die Gitarren, würde ich mich auch freuen. Ich bin ein sehr musikalischer Mensch und ich bin ganz sicher, dass unsere Gäste das auch sehr gut finden und sehr begrüßen.
Der Rundgang führt über schwarzen Granit, durch die Hotelbar, durch Restaurant, Wellness- und Fitnessbereich. Alles noch nicht ganz fertig, Kabel hängen von der Decke. Verpackte weiße Ledersessel stehen in den Konferenzräumen, nackte Neonröhren warten auf die Deckenverkleidung. Anfang Juni soll der Bauzaun abgebaut werden. Dann können die Protestierer nicht mehr am Stahlzaun rütteln, denn der Zugang zum Hotel soll frei bleiben von allen Seiten. Draußen vorm Wasserturm verabschiedet sich Annette Hammer. Sie weiß, dass die Eröffnung ohne Protest wohl nicht möglich ist. Der Protest, den sie befürchtet, sammelt sich nur Stunden später, ein paar hundert Meter vom Wasserturm entfernt. Park und Turm sind Ziel der revolutionären Mai-Demo. Die 300 Teilnehmer, alte und junge Schanzenbewohner, marschieren übers Pflaster, tragen ihre Losung voran. Kapitalismus abschaffen steht in großen weißen Lettern auf dem schwarzen Transparent. Ganz rechts prangt eine rote Faust. Unter den Protestierern ist auch Peter Hass, Kollektivmitglied vom linken Buchladen auf dem Schulterblatt, zwei Häuser neben dem Spezialitätengeschäft. Der 59-jährige graublonde Aktivist wohnt seit 20 Jahren im Viertel, ist bei der Flora-Besetzung in den 80ern dabei. Heute organisiert er den Protest der Hotelgegner.
So viel ich weiß, werden im Moment Proteste vorbereitet. Es gibt schon einen Tag, und zwar den 16. Juni. Der zu einem großen Protesttag im Park erklärt worden ist. Was da im Einzelnen dann stattfinden wird, ist noch nicht bekannt, aber auf jeden Fall wird es am 16. Juni zu einem vielfältigen Protest im und um den Park kommen.
Mehr will Peter Hass zu den Aktionen nicht sagen. Er verschwindet zum Lautsprecherwagen, will seine Rede verlesen. Und in 3 Wochen eröffnet, ob mit oder ohne Polizeischutz, das Hotel im Park. Das Fazit aus 20 Jahren Protest gegen den Kommerz im Viertel fällt nüchtern aus. Andreas, Rote Flora-Aktivist, 40 Jahre alt, mit kurzen, dunklen, krausen Haaren, zieht Bilanz.
Und ich glaube, dass man diesen Prozess vielleicht behindern kann. Aber wenn man in so einer Kategorie von Gewinnen und Verlieren reden will, dann haben diejenigen, die hier vor 20 Jahren versucht haben, diesen Prozess auch zu politisch zu bekämpfen, die haben verloren.
Sie hörten Rituale, Randale und Latte Macchiato, der Wandel im Hamburger Schanzenviertel. Eine Reportage von Axel Schröder.